Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heute heißt Brustkrebs und Wechseljahre, wenn sich mit 30 plötzlich das Leben ändert. Mein heutiger Gast erkrankte mit nur 29 Jahren an Brustkrebs und war, was oft überhaupt nicht erwähnt wird, damit auch ganz plötzlich in den Wechseljahren. Nach der Diagnose packte sie das Thema Gesundheit ganz, ganz oben auf ihre Agenda, setzte sich intensiv mit ihrem Körper auseinander. Und heute, und das ist das, was ich so schön finde, teilt sie ihre Erfahrungen als Krebspatientin und ihre Expertise in Sachen Ernährung auf Social Media. Sie klärt auf, sie macht Mut. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, ihr erstes Buch, Eat Well, Feel Better, die neue Säuren-Basen-Formel, wurde schnell zum Spiegel-Bestseller. Und das zweite Buch steht auch schon in den Startlöchern. Und wir werden über beide natürlich gleich auch ausführlich sprechen. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch mit der Autorin, Ernährungscoach und Brustkrebsaktivistin Caroline Kottke. Liebe Caro, so schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
So schön. Ja, so schön, dass ich dabei sein darf und heute bei mir ein ganz, ganz wichtiges Thema an deinem Podcast sprechen darf.
Ja, ein wichtiges Thema. Du sagst das. Ich fange mal mit so einer persönlichen Frage an. Wie geht's dir heute? Wo stehst du in Sachen Brustkrebs?
Heute geht's mir wirklich sehr, sehr gut, weil, zum einen befinde ich mich jetzt in diesen magischen 5 Jahren. Also man redet immer von diesen magischen 5 Jahren. Also im November habe ich jetzt meine magischen 5 Jahre voll. Das heißt, 5 Jahre nach sozusagen Therapie. Und man sagt immer, dass man nach diesen 5 Jahren sozusagen dann wieder das quasi Basisrisiko hat, an Krebs zu erkranken. Also die ersten 5 Jahre hat man ein sehr, sehr hohes Risiko, wieder zu erkranken. Und nach diesen 5 Jahren ist es sozusagen wieder, ja, quasi wie jeder andere auch wieder ein, also das klassische Risiko, an Krebs zu erkranken. Und deswegen ist das für mich jetzt irgendwie schon mal ein gutes Zeichen. Und auch jetzt habe ich mich auch wirklich von all diesem erholt, konnte viel aus dieser Diagnose lernen und bin wirklich dankbar, dass ich heute noch hier sein darf und dass ich bereits in den jungen Jahren aus dieser Diagnose so viel mitnehmen konnte und so viel lernen durfte. Da muss ich immer wirklich zu sagen, kann ich dankbar für sein, dass ich all diese Learnings jetzt schon machen durfte und nicht erst im hohen Alter. Wobei man sich das natürlich manchmal auch sehr gerne ganz erspart hätte, aber trotzdem bin ich da sehr, sehr positiv und ja, freue mich, dass ich heute mein Wissen teilen kann und sozusagen anderen Menschen damit vielleicht ein Stück weit helfen kann.
Ja, danke, dass du das so machst, danke, dass du da so offen auch mit umgehst und wie gesagt, ich freue mich riesig, dass wir da heute drüber sprechen können. Nach 5 Jahren, diagnosefrei sozusagen, gilt man da dann so als geheilt? Sagt man das auch so?
Viele sprechen auch gerne von dem Wort krebsfrei, aber ich mag es nicht, dieses Wort Krebs bei den Mund zu nehmen, weil ich das irgendwie falsch empfinde, weil irgendwie es schlummern ja quasi in uns allen Krebszellen, aber wir selbst können ja schauen, inwiefern diese aktiviert werden oder nicht aktiviert werden. Also ich finde, es hat auch irgendwie, man kann da selbst viel mit Kontrolle drüber haben und das ist mir eben immer ganz wichtig, aber wirklich zu sagen, ich bin krebsfrei, finde ich komisch und fühlt sich irgendwie falsch an. Aber geheilt ist vielleicht ein schönerer Begriff, wobei natürlich eben auch nach so einer Krebsdiagnose nie alles wieder so sein wird, wie es einmal war, weil natürlich auch so eine Chemotherapie und Co. einigen Nebenwirkungen mit sich zieht, mit denen man aber lernt zu leben. Und das habe ich definitiv, denn ich habe gerne die Nebenwirkungen in Kauf genommen dafür, dass ich heute noch leben darf.
Mhm. Was würdest du sagen, was ist heute anders an deinem Leben, so im Vergleich zu wirklich vor der Diagnose?
Eigentlich alles. Weil es ist ein neuer Körper, es ist ein neues Aussehen. Früher hatte ich lange blonde Haare, heute habe ich einfach die kurzen Haare behalten, weil ich gemerkt habe, so als dann keine Haare da waren, dann die kurzen Haare wieder kamen, merkte ich erstmal, hey, eigentlich stehen die kurzen Haare auch ganz gut. So habe ich mich auch irgendwie ein bisschen äußerlich neu definiert und mich auch ein bisschen wieder neu gefunden, weil dann doch irgendwie das Mindset und alles ganz, ganz anders ist und irgendwie, ja, also das quasi auch das äußere neue Ich, mein inneres neues Ich ganz gut widerspiegelt. Und ja, also ich habe Wohnungswechsel hinter mir gehabt. Also ich bin von Hamburg nach Bayern aufs Land gezogen, weil ich einfach diese Ruhe und die Natur gesucht habe. Habe meinen alten Job aufgegeben. Also ich habe wirklich sehr viel neu nur eben den Partner. Den habe ich behalten, da bin ich ganz, ganz froh. Am Ende hat der mir auch ein Stück weit sozusagen damals ja auch mein Leben gerettet gehabt, weil der quasi die Initiative ergriffen hat und damals gesagt hat, hey, da ist doch irgendwie was, möchtest du nicht zur Frauenärztin das überprüfen gehen? Und deswegen sage ich, eigentlich ist er mein Lebensretter. Deswegen bin ich nach wie vor froh, dass der auch nach der schweren Zeit immer noch an meiner Seite ist.
Wow, Glückwunsch. Das ist wirklich ein tolles Geschenk, so jemanden gefunden zu haben und dann auch wirklich lange, lange dann auf den Weg zusammengehen zu können. Das heißt, er hat da was gefunden, er hat was ertastet dann wahrscheinlich?
Nee, also ertastet habe ich es einmal und habe ihn dann, also ich war damals, also ich habe gerade einen neuen Job begonnen gehabt, war direkt auf Messe und dann hatten wir abends telefoniert und da war ich noch im Hotelzimmer und meinte nur so, oh, irgendwas zwickt da und habe dann mal abgetastet und meinte nur, du, wenn ich jetzt wieder zurück zu Hause bin, taste mal meine Brust ab, irgendwie ist da was, das ist komisch. Und hat er dann auch gemacht. Ja, dadurch, dass es dann aber nach einem Monat immer noch nicht verschwunden ist, wovon ich eigentlich ausgegangen war, weil ich dachte, ach, das ist irgendwas hormonell Bedingtes. War ja auch gerade mal 29, wo ich eben, ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass das vielleicht Krebs sein könnte. Aber dadurch, dass nach einem Monat alles noch da war, hat er mich dazu ermutigt, meinte so, du, es ist jetzt schon noch ein Monat, es ist immer noch da, möchtest du nicht doch irgendwie mal das kontrollieren lassen? Ich war erst noch so, ach nee, ich habe dafür keine Zeit und gerade der neue Job, der fordert mich so und dann würde ich ja ausfallen, da jetzt noch einen Termin zu finden. Im Endeffekt bin ich sehr, sehr froh, dass er mich da halbwegs so gezwungen hat und gesagt, nee, ich möchte, dass du einen Termin machst. Dann habe ich auf ihn gehört und ja, damit hat er eigentlich mein Leben gerettet, weil die Frauenärztin relativ schnell reagiert hat, ganz viele weitere Termine folgten und dann sehr, sehr schnell klar war, dass das eben wirklich ein bösartiger Brustkrebs ist und wie ich später feststellen durfte, sogar bis in die Lymphknoten gestreut hatte. Und hätte ich vielleicht nur noch wenige Wochen mehr gewartet oder hätte ich bis zu meiner nächsten Vorsorgeuntersuchung gewartet, wäre es wahrscheinlich schon zu spät gewesen und der wäre schon sehr aktiv in meinem Körper gewesen. Und da ist die Überlebensrate natürlich sehr, sehr schlecht und deswegen bin ich ein Stück weit froh, dass ich rechtzeitig durch meinen Freund zur Ärztin gegangen bin.
Wie ist das heute? Tastest du dich regelmäßig ab?
Ja, also einmal im Monat taste ich meine Brust ab und nutze meinen Social-Media-Account auch dafür, jeden ersten im Monat da aufzurufen, dass auch die anderen Frauen, hey, heute ist jetzt ein neuer Monatsanfang. Hast du diesen oder hast du letzten Monat schon deine Brust abgetastet? Und dass man eben wirklich wieder darauf achtet, seine Brust abzutasten und das wirklich einmal im Monat macht. Also da mache ich jeden Monat einen Reminder, weil ich das wahnsinnig wichtig finde.
Das finde ich ganz toll. Dann verrat uns doch gleich mal deinen Namen auf Social Media. Auf Instagram bist du sehr aktiv. Ne? Wie findet man dich da unter deinem normalen Namen?
Genau, unter meinem klassischen Namen einfach Caroline Kottke eingeben und dann findet man mich direkt.
Und wenn du sagst, Instagram und wo bist du noch?
Genau, also ich bin bei Instagram und habe auch noch eine eigene Website, einen Blog, das ist, also der nennt sich die Seite carolion.k.com. Ist immer ein bisschen tricky, viele denken, das heißt Caroline K. Aber als ich damals den Website-Namen beschlossen hatte, fand ich es irgendwie schön, den Löwen mit reinzubringen, weil gerade der Löwe während meiner Brustkrebsdiagnose eine sehr, sehr starke Bedeutung für mich hatte. Deswegen habe ich in meinen Namen noch ein O reingepackt, sodass es eben carolion.k, also k.com heißt. Und genau, da habe ich auch schon wieder ein bisschen mehr jetzt erzählt. Genau, der Löwe.
Der Löwe, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Für alle, die sich das jetzt nicht merken konnten oder nicht ganz verstanden haben, also wir verlinken das auch in den Shownotes, also schaut da rein, je nachdem, wo ihr das jetzt hört, findet ihr den Link dann natürlich auch direkt darunter. Bevor wir auf den Löwen zurückkommen, nochmal die Frage zum Abtasten der Brust. Wo findet man da eine gute Anleitung? Weil Abtasten ist ja auch nicht so einfach. So, wo muss ich drauf achten und wie mache ich das am besten? Wie gehe ich da vor? Hast du da einen Tipp?
Zum einen kann man natürlich wirklich aktiv mal seine Frauenärztin fragen. Also jede Frauenärztin kann einem das ganz gut zeigen. Man kann natürlich eben online im Internet recherchieren. Aber auch da habe ich zum Beispiel auch auf meiner Seite, also auf meiner Instagram-Seite gibt es noch ein Tutorial, wo ich selber zeige, wie man am besten seine Brust abtastet. Also kann man super. Auch direkt finden. Das verlinke ich dann auch immer jeden ersten Monat einmal. Also da kann man dann auch gerne mal vorbeischauen, damit man eben auf der sicheren Seite ist.
Sehr gut. Und dann kommen wir auf den Löwen zurück, weil das interessiert jetzt natürlich unsere Hörerin mit Sicherheit auch. Was hat der Löwe damit zu tun? Wie hat er dir Kraft gegeben? Warum ist er so wichtig für dich?
Ja, weil eben ich mag gerne so diese Symbolik. Und damals war es für mich eben in der Zeit total schwer, sozusagen wieder in diese richtige Balance zu kommen, weil für mich war es ein absoluter Kontrollverlust und man hat natürlich wahnsinnig Angst und weiß nicht, wie es weitergeht. Und deswegen war ich immer so, nee, ich möchte jetzt eine Löwin sein. Ich möchte sozusagen die Power eines Löwens haben und die Willenskraft und die Stärke eines Löwen. Aber gepaart mit auch wieder so ein bisschen dieser bestimmten Gelassenheit und Entspanntheit, die ein Löwe ja auch hat, was man gerne mal vergisst. Aber der kämpft ja, wenn es drauf ankommt. Und deswegen fand ich irgendwie, ich fühlte mich sehr, sehr stark zu dem Löwen hingezogen und trage auch jetzt bis heute seit meiner Brustkrebsdiagnose zum Beispiel einen Ring, wo man einen Löwen sehen kann. Und der bleibt eben jeden Tag, ist der an meiner Hand, an meiner Seite und soll mir eben sozusagen meine Kraft und Stärke für jeden Tag schenken.
Und erinnere dich daran, dass du die Kraft und Stärke wahrscheinlich in dir hast.
So genau.
Kann man das vielleicht auch so ein bisschen sagen. Ach, das finde ich sehr schön. Das weiß man ja auch, dass so das Mindset natürlich ganz viel ausmacht und sich da so Symboliken und Hilfsmittel und Rituale vielleicht zu suchen, bringt einen ja auf jeden, macht einen stärker einfach, ne? Und hilft auch so eine Zeit zu überstehen. Du hast vorhin gesagt, das Mindset hat sich geändert bei dir, so als ich gefragt habe, was ist heute anders im Vergleich zu vorher? Worüber denkst du anders? An welche Dinge gehst du anders ran?
Wirklich so viele Dinge. Also überhaupt diese Wertschätzung für mich und meinen Körper hat sich komplett geändert. Also ich war früher ein absolutes Arbeitstier und habe nie Pausen gekannt und wurde durch die ganze Krebstherapie natürlich ja ein Stück weit zu einer Pause gezwungen. Also ich habe am Anfang auch noch ganz normal versucht weiterzuarbeiten, musste mir dann aber irgendwann eingestehen, dass ich selbst dafür nicht mehr die Kraft hatte, also dass ich die Kraft jetzt wirklich voll und ganz für diese Krebstherapie, die bei mir auch ein Jahr lang am Ende dauerte, brauchte. Und das habe ich für mich gelernt. Also wirklich mal zur Ruhe zu kommen, auch mal zu gewissen Dingen Nein zu sagen und darauf zu hören, was der Körper eigentlich gerade wirklich braucht. Also ich habe viel zu oft meinen Körper und die Signale meines Körpers ignoriert, weil ich einfach keine Zeit dafür gefunden habe, mal zu schauen, was will der denn eigentlich? Was will der mir vielleicht sagen? Und eigentlich spricht unser Körper ja schon ganz gerne mit uns. Und dann müssen wir uns eben auch die Zeit dafür nehmen, die mal zuzuhören und mal ja ein bisschen innezuhalten. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel für mich gelernt, in die richtige Balance zu finden, aber eben auch das richtige Mindset zu finden. Auch nochmal eine ganz andere Wertschätzung für so viele Dinge zu haben. Also gerade das Thema Dankbarkeit, Wertschätzung ist ganz, ganz groß geworden, weil ich die Dinge nicht mehr so als selbstverständlich ansehe und für so viele Dinge dankbar bin, aber eben auch einfach, ja, die Dinge nochmal mit anderen Augen und einer anderen Sichtweise sehe und nicht mehr so pessimistisch vielleicht wie früher bin, da ein bisschen positiver rangehe, weil ich mir dann auch denke, so, komm, du regst dich über so viele Kleinigkeiten in deinem Leben auf und jetzt überleg mal, was du eigentlich schon geschafft hast und nur weil du jetzt vielleicht mal du hast eine U-Bahn verpasst und stresst dich schon wieder. Die hat irgendeiner nur was gesagt, was dir gerade nicht schon wieder gefällt und das beschäftigt dich schon wieder den ganzen Tag. Ich sehe es eben mittlerweile nicht mehr ein, mich über Dinge aufzuregen, die ich eh nicht ändern kann. Und da bin ich echt gelassener geworden. Und das ist schon, also ja.
Sehr, sehr gute Einstellung, finde ich. Und ich muss gestehen, ich habe mich gerade direkt ertappt gefühlt, als du gesagt hast, auf den Körper hören, so wenn man mal erschöpft ist, auch sich zurücknehmen. Das ist etwas, was wir natürlich immer auch hier in diesem Podcast versuchen weiterzugeben. Und doch, wenn ich jetzt mit dir spreche, merke ich selber oder kann ich auch noch einiges lernen und mich auch immer mal wieder dran erinnern. Und das denke ich, dass so ein Erlebnis, wie du es leider hattest, da was mit einem macht, ne? Dass das einen wirklich verändert, dass das den Fokus einfach verschiebt.
Weil man dann eben auch noch mal die Angst hat. Also so oft lasse ich mich dann doch schon wieder stressen oder reg mich über Sachen auf und dann denke ich mir, nee, du weißt ganz genau, wo dich diese ganze Einstellung hingebracht hat und möchtest du da nochmal hinkommen? Nein. Und dann werde ich irgendwie wieder, ja, also dann wird mir immer ganz, ganz anders, wenn ich dann doch wieder darüber nachdenke und auch wenn man sich eben mit der ganzen Diagnose nicht so gern beschäftigt, manchmal ist es eben echt nicht schlecht, sich wieder darin zurückzuerinnern und zu besinnen, wo man vor ein paar Jahren einmal stand, weil man dann wirklich nochmal diese andere Perspektive bekommt. Und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn ich glaube, es ist eine Lebensaufgabe, die richtige Balance für sich zu finden. Und es ist jetzt auch in diesem Podcast natürlich total einfach zu sagen, oh, ich habe meine Balance gefunden. Natürlich habe ich sie auch nicht immer gefunden. Natürlich struggle ich auch immer wieder. Aber ich finde, das Bewusstsein dafür ist ja das Wichtige. Sich bewusst zu machen, oh, ich struggle gerade. Und bewusst zu machen, okay, ich sollte anders mit dieser Situation umgehen. Aber man muss ja nicht gleich alles perfekt machen. Aber das Bewusstsein ist schon mal der erste Schritt.
Du hast eben vorher gesagt, so dass das Schlimmste, oder hast es angedeutet, das Schlimmste war der Kontrollverlust nach der Diagnose. So wahrscheinlich Schockzustand auch. Wie hast du es geschafft, dich aus diesem Zustand rauszuholen? Und wer hat dir dabei vielleicht geholfen?
Ja, also sind viele Punkte. Also zum einen war ich natürlich, ich hatte meinen Partner an meiner Seite, der mir da unfassbar geholfen hat und der mir dann doch ab und zu mal in den Arsch getreten hat und mir gezeigt hat, so okay, du kannst jetzt nicht den ganzen Tag im Bett liegen bleiben und dich selbst bemitleiden. Also jetzt krieg mal den Arsch hoch, und der einfach dafür gesorgt hat, dass ich nicht wehleidig den ganzen Tag da saß und mich selbst bemitleidet habe und vielleicht auch manchmal ein paar Dinge mit Humor genommen hat. Also spätestens als die Haare ausgefallen sind und ich manchmal einfach echt, ja, nicht so ansehnlich aussah, aber dann mich dann liebevoll seine Nacktmulle genannt hat. So, wo man einmal wieder ein bisschen mit Humor da rangehen konnte. Das tat mir natürlich total gut. Aber wohl der wichtigste Punkt überhaupt, der mich jetzt bis heute begleitet, ist auf jeden Fall das Thema Ernährung. Denn ich war damals wirklich an diesem Punkt, wo ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich gar nichts tun kann. Dass das Einzige, was ich tun kann, ist, jetzt den Ärzten zu vertrauen und einfach zu hoffen, dass alles wieder gut wird. Das lag mir nicht, einfach so, ja, also einfach nur darauf zu hoffen, dass jetzt alles wieder gut wird und dass die Therapie anschlägt. Ich wollte selbst etwas machen, und da bin ich dann relativ schnell darauf gestoßen, dass ich ja mit der Ernährung in dieser Situation sehr viel machen und bewegen kann, und durfte dann auch feststellen, was unsere Ernährung für eine krasse Wirkung auf unseren Körper hat und wie das zu meinem Wohlbefinden beigetragen hat, wie gut ich auf einmal durch die Therapie gekommen bin, wie gut es mir nach der Therapie ging, wie gut ich auch jetzt immer noch mit den Wechseljahresbeschwerden zurechtkomme. Und wie es einfach zu Gesundheit und Wohlbefinden beiträgt. Und deswegen ist das ja jetzt auch so meine Herzensangelegenheit, meine Mission geworden. Und ja, deswegen bin ich eben sozusagen auf die Ernährungsrichtung gegangen, weil ich gemerkt habe, dass da noch so viel Potenzial herrscht und so viel Aufklärungspotenzial, weil darüber nicht genug gesprochen werden kann und viel zu viel Unwissen noch herrscht. Und dem Thema wollte ich mich annehmen und sozusagen meine Erfahrung, aber eben auch meine neu gewonnene Expertise nur mit den Menschen zu teilen, weil ich weiß, dass ich denen damit ganz, ganz viel helfen kann.
Und du hast darüber ein ganzes Buch geschrieben, über deine Erfahrungen und über all das, was du gelernt hast und eben auch, wie das bei dir funktioniert hat ja auch. Es ist höchstwahrscheinlich schwer, das jetzt in ein paar Worten zusammenzufassen, aber vielleicht kannst du uns trotzdem ein paar Sätze geben, was da deine Ansätze ist und warum dir das so gut geholfen hat, was du denkst?
Genau, also in meinem Buch geht es ja, also Eat Well, Feel Better heißt es, also sozusagen ernähre dich gesund und fühl dich auf einmal besser. Und in der Ernährung geht es bei mir vor allem darum, also viele denken immer, eine gesunde Ernährung hat was mit Verzicht zu tun, und ich möchte eben weg von diesem Verzicht und möchte hin zu diesem Bewusstsein für die Ernährung. Was ist eigentlich gut für mich? Wofür ist Ernährung eigentlich gut? Was bedeutet Ernährung? Und da geht es eben viel darum, welche Lebensmittel sollten wir vielleicht mehr zu uns nehmen und welche tun mir und meinem Körper gut. Also es ist vor allem eine basische und nährstoffoptimierte Ernährung bei mir. Also basisch, weil es viel mit dem Säure-Basen-Haushalt zusammen zu tun hat. Also wie funktioniert eigentlich unser Körper? Wie können wir unsere Organe und unseren kompletten Körper mit unserer Ernährung unterstützen? Und auf der anderen Seite eben die Nährstoffoptimierung, um zu schauen, welche Nährstoffe braucht eigentlich mein Körper in meiner aktuellen Lebenssituation? Welche sollte ich ihm vielleicht mehr hinzufügen? Und das ist ja ganz, ganz individuell. Deswegen viele denken immer, Caro, kannst du mir nicht so diesen einen Tipp geben, der alles verändert? Und Das gibt's nicht, weil wir alle eben total individuell sind und individuell schauen müssen, wie ist unsere Lebenssituation? Also wie viel bewegen wir uns? Wie ernähren wir uns sonst? Wie ist unsere Genetik? Und darauf hingehend, da vielleicht die richtige Ernährung für sich zu finden und zu schauen, welche Lebensmittel tun mir gerade eigentlich gut und stärken meinem Körper, geben dem Energie. Ich komme wieder an meinen Fokus und ja, also da macht Ernährung ganz, ganz viel. Und deswegen sage ich auch immer gern, dass ich fast schon durch dieses neue Wissen nach meiner Diagnose fast schon mehr Energie habe als vor der Diagnose, weil ich eben einfach ein bisschen besser mit meinem Körper zusammenarbeite.
Oh wow, wie schön. Also ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich auch merke, dass ich mich mal wieder ein bisschen rund erneuern darf. Im Moment bin ich auch, ich glaube jetzt seit 4 Wochen oder so, mal wieder zuckerfrei, ernähre mich zuckerfrei, also industriezuckerfrei, verzichte jetzt nicht auf Obst oder so. Und weil du gerade sagst Energie, also ich merke das auch im Moment ganz krass, dass ich viel mehr Energie habe, als ich sie jetzt vor dieser Phase hatte. Ja, wie der Körper,
Wahnsinn, oder?
Es ist unglaublich, wie der Körper auftankt und wie man nicht in dieses Mittagstief, Nachmittagstief fällt, wie man Power wirklich bis abends durchweg hat, wenn man einfach nur Zucker weglässt und natürlich auf ein paar andere Dinge auch noch achtet. Und wenn du sagst basenorientiert, dann ist es wahrscheinlich auch sehr gemüselastig, oder? Was
genau.
Steht Gemüse im Fokus?
Sehr viel Obst und Gemüse, aber eben auch Nüsse und Samen.
Mhm.
Und sozusagen alles, was so, also sehr stark pflanzenorientiert, um es einfach auszudrücken. Weil das uns eben viel, viel mehr stärkt. Und ja, also wie du ja sagtest, das macht eben wirklich diesen großen Unterschied. Deswegen, wenn man sich erstmal anfängt, so gesund zu ernähren, und das kam bei mir dann ja alles, man möchte ja gar nicht mehr zurück, weil man möchte ja dieses Gefühl, diese Energie, dieses Wohlbefinden, möchte man ja einfach behalten. Und möchte sich ja gar nicht mehr so wie vorher fühlen. Und deswegen finde ich, hat eine gesunde Ernährung, wenn man sie für sich gefunden hat, nachher auch einen bestimmten Suchtfaktor. Zumindest ist es so bei mir.
Absolut, absolut. Ich merke schon, ich beschäftige mich auch seit vielen Jahren mit Ernährung und ich merke schon, dass ich immer mal wieder so zurückfalle, so ein Stück. Aber ich habe das Gefühl, so wenn ich zurückblicke, ich falle nie so weit zurück, wie ich vor ein paar Jahren war, sondern man fällt immer so ein Stück nur zurück und man kann so von, ich weiß es nicht, so von Halbjahr zu Halbjahr vielleicht immer 2, 3 neue kleine Dinge etablieren und was Neues ausprobieren und neue Rezepte dann natürlich auch ausprobieren und holt so immer mehr gesunde und eben auch absolut leckere und genussvolle Sachen so auf den Tisch.
Man muss ja auch nicht alles von heute auf morgen ändern, was auch wieder viele denken. Nee, also bei mir war es ja auch ein Prozess jetzt von vielen Monaten mittlerweile, eben vielen Jahren. Und man lernt ja immer wieder dazu und lernt seinen Körper neu kennen und merkt so, wow, das tut mir gut, dies tut mir gut. Und deswegen ist es einfach ein kleines Experiment und man muss sich ja immer noch wohlfühlen. Man soll ja auch genießen dürfen. Und wenn man dann eben sagt, okay, ich brauche heute meine Schokolade, dann ist es ja auch okay, aber es ist ja einfach wieder dieses Bewusstsein und die richtige Balance, die man für sich finden muss.
Absolut, absolut. Und in deinem Buch sind mit Sicherheit auch Rezepte drin.
Genau.
Ja, sehr gut, wo man dann auch schon mal ein bisschen ausprobieren kann. Und gibst du auf deinem Instagram-Kanal auch Vorschläge, was man so essen kann, auch neue Tipps, neue Anregungen?
Genau, es gibt also auf meinem Instagram-Kanal oder eben auch auf meiner Website, auf meinem Blog gibt es ganz viel Ernährungsinput. Im Blog auch einige Rezepte und gerade bei den Rezepten ist es mir eben doch wichtig, dass es einfache Rezepte sind, die mit wenig Zutaten sind, einfach zuzubereiten und nicht, also man muss kein Meisterkoch für meine Rezepte sein. Ich möchte, dass es eben auch in einen stressigen Alltag leicht zu integrieren ist und auch Spaß macht und natürlich auch noch gut schmeckt und da kriegt man auf jeden Fall auf allen Kanälen von mir definitiv ausreichend Inspiration.
Super. Und bevor wir jetzt gleich zum Thema Wechseljahre kommen, weil das natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Thema ist, was das nämlich jetzt mit dir gemacht hat, diese Brustkrebsdiagnose in Richtung Hormone. Die Frage noch nach deinem neuen Buch, weil du hast ja ein zweites Buch schon geschrieben, was jetzt in Kürze rauskommt und sogar auch schon vorbestellbar ist. Magst du darüber ein bisschen was sagen?
Genau. Wir sind noch mitten im Prozess. Also ein zweites Buch kommt im Januar heraus. Das heißt Eat Colorful, viel better. Sozusagen der optimale Nährstoffmix für einen starken Körper und wachen Geist. Und da geht es dann auch wieder sehr, sehr viel um das Thema Nährstoffe. Wie kann ich sozusagen meinem Körper die richtigen Nährstoffe zufügen? Welche Lebensmittel sind ausgerechnet für mich ja gerade besonders wichtig? Und gilt so ein bisschen wie so ein Nachschlagewerk wird. Also mein erstes Buch war so ein bisschen, warum sollten wir uns ernähren? Und erklärt so ein bisschen, wieso sollten wir uns gesund ernähren? Wie funktioniert eigentlich unser Körper? In meinem zweiten Buch geht es dann mehr um das, wie kann ich jetzt eigentlich diese Ernährung in meinem Alltag umsetzen? Und auch wenn ich vielleicht einen stressigen Alltag habe, dass es sich noch einfach anfühlt und man nicht irgendwie von heute auf morgen wirklich eben alles ändern muss und es wirklich kompliziert hat, sondern dass man so ein kleines neues Bewusstsein dafür bekommt und dann eben auch wieder gepaart mit einigen leckeren Rezepten. Deswegen freue ich mich schon. Also wir sind gerade noch in den finalen Zügen. War auch die letzten Wochen und Monate echt viel Arbeit. Also man sitzt ja wirklich nicht nur ein paar Wochen, also man sitzt da ja wirklich dann ein ganzes Jahr an diesem Werk. Und ich freue mich eben schon, wenn ich es dann im Januar endlich mit der Welt teilen kann.
Wobei du dann ja immer noch recht schnell warst, ne? Weil das erste Buch ist ja 2022 erst erschienen und dann im Januar 2024 schon das zweite hintendran. Also das ist schon ordentlich Geschwindigkeit für das zweite Buch, finde ich.
Ich bin hochmotiviert, ja. Und dadurch, dass die Nachfrage dann doch irgendwie da war, viele gefragt haben, es doch noch so viel zu erzählen gibt, und selbst danach könnte ich wahrscheinlich noch so viel über Ernährung erzählen. Und selbst in diesem Podcast, ich habe dir auch schon zu Beginn gesagt, also du musst mich, wenn es um Ernährung geht, stopp mich bitte rechtzeitig, bevor ich jetzt irgendwie schon wieder viel zu viel rede. Aber es ist eben einfach mein Herzensthema geworden. Und deswegen könnte ich stundenlang darüber sprechen und freue mich eben, wenn ich da so ein bisschen für neue Aha-Momente sorgen kann, die Leute dann immer ganz Ohr werden und merken so, ah ja, macht Sinn und cool und sich dann einfach freuen oder mir dann eben ein paar Wochen später sagen, hey, ich habe jetzt mal den einen oder anderen Trick von dir ausprobiert und habe mal da und darauf geachtet und mir dann sagen, es macht so einen großen Unterschied, Caro, also so wie du ja gerade gesagt hast mit dem Zucker, dass man einfach gleich ein ganz, ganz anderes Gefühl hat und das freut mich dann eben, wenn die Leute das umsetzen und einfach eine positive Veränderung merken.
Hast du denn da noch einen Tipp, irgendeinen Hack, irgendwas Spezielles, was du unseren Hörerinnen gerade direkt mitgeben magst zum Thema Ernährung?
Eigentlich ganz klassisch, eat the rainbow. Also wirklich bunt, sich zu ernähren mit ganz, ganz viel Obst und Gemüse. Darin besteht eigentlich die Basis, einfach sich bewusst zu machen, jeden Tag ausreichend Obst und Gemüse in seinen Alltag zu integrieren. Also man sagt auch so gerne, es wird auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen, 5 Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Und das Fatale ist, dass die meisten Menschen, also jeder, der jetzt hier in diesem Podcast mal zuhört, kann sich ja selber mal Gedanken darüber machen, wie viel Obst und Gemüse vielleicht pro Tag gerade zu sich nimmt. Und ja, eigentlich sollten das mindestens 5 Portionen sein. 5 Portionen sind so 5 Hände voll Obst und Gemüse. Und damit ist man schon ganz gut aufgestellt. Und damit ernährt man sich eigentlich automatisch zum sehr, sehr gesund. Und das, finde ich, ist immer der einfachste Trick und die beste Basis, wie man mit einer gesunden Ernährung gut starten kann. Einfach beim nächsten Einkauf sagen, ganz viel, also einfach die Obst- und Gemüseabteilung plündern und die anderen Abteilungen können eigentlich ausgelassen werden.
Und wenn man das mal ausprobiert, finde ich auch, merkt man auch, wie sehr das auch sättigt, ne? Dass man auch gar nicht mehr so den Heißhunger auf diese ungesunden Sachen hat. Ja. Also so diese 5 Portionen, 5 Hände voll. Das heißt, es ist bei 2 Hauptmahlzeiten schon mal irgendwie eine vernünftige Gemüseportion dabei. Und wenn man dann noch 3 solche Obstportionen isst, ich meine, optimal ist, glaube ich, noch das Verhältnis andersrum. Aber wenn man sich das schon vorstellt, was das für eine Menge ist, ja, die man dann über den Tag verteilt, ja, aufnimmt, dann ist da auch gar nicht mehr so viel Platz und so viel Appetit auf was anderes. Also das finde ich auch, das ist immer wieder ein toller Tipp. Also dieses 5 a day mag ich auch gerne.
Es ist so einfach, aber es funktioniert, weil man so wirklich dann anfängt, automatisch mehr Obst und Gemüse zu essen. Wie gesagt, nicht Platz für anderes ist. Und es ist ja auch sättigend. Die meisten Menschen vergessen einfach, dass ja auch Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kürbissaison kommt ja jetzt auch bald wieder, dass das ja auch alles sättigend ist und dass man auch wirklich von Obst und Gemüse wirklich satt werden kann. Also es muss ja nicht nur eine Gurke oder Paprika oder ein Apfel sein. Also wir haben dann wirklich so eine Vielfalt und da sollte man sich einfach mal ausprobieren und schauen, was einem vielleicht so schmeckt. Und vielleicht entdeckt man ja auch wieder neue Obst- und Gemüsesorten. Also Ich habe auch wieder festgestellt, dass ich ganz viele Obst- und Gemüsesorten, die ich als Kind verflucht habe, sowas wie rote Beete, ich liebe es heute.
Ja, es gibt wirklich, und es gibt auch Sorten, die man vielleicht noch nicht ausprobiert hat oder wirklich, die man von früher, so von Oma oder so noch kennt, ne?
Also ich weiß, Grünkohl,
ja, meine Schwiegermama hat immer mal was, das kannte ich vorher gar nicht, weil meine Mutter das nicht mochte, wegen Kriegserinnerung. Schwiegermama hat immer mal was mit Steckrüben gemacht, wo ich erst dachte, aber auch das kann lecker sein. Ne? Ja. Das ist natürlich die Frage, ausprobieren, wie es auch zubereitet wird. Da gibt es ja heutzutage auch so viele Tipps, auch gerade auf Instagram und Co. Ne? Auch wirklich so, ich sag mal, so moderne Rezepte oder Rezepte, die Spaß machen, wo dann auch so die alten Gemüsesorten wieder integriert sind.
Ja, genau.
Also, checkt das unbedingt aus. Die beiden Bücher von Caroline Kottke, gebt es mal ein in eure Suche, wo auch immer ihr Bücher kauft. Eat Well, Feel Better oder das neue Eat Colorful, Feel Better. Am besten gleich beide bestellen. Eins kommt dann schon. Auch super Weihnachtsgeschenke, finde ich. Wir sind ja jetzt schon Ende September. Kann man schon mal dran denken, wie man denn damit vielleicht beglücken kann. Gerade wenn so ein Buch auch Spaß macht, ist das ja auch immer ein schönes Weihnachtsgeschenk, finde ich.
Es sieht auch schick aus. Ich habe es schon in sehr, sehr vielen Küchen gesehen. Sehr, sehr viele sagen, sie stellen es auch wirklich gerne in die Küche, weil es gut aussieht. Das finde ich dann auch immer ein schönes Kompliment.
Ja, super. So ein Buch muss ja nicht immer im Bücherregal oder im Küchenschrank verschwinden. Ne? Das stimmt. Stimmt, guter Tipp. Die Wechseljahre, Caro, die kamen ja dann für dich mit 29 oder 30 dann mit einem Mal komplett die volle Ladung. Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also war auf jeden Fall, ich habe ein neues Verständnis für meine Mutter auf einmal bekommen gehabt, die sich bereits schon in den Wechseljahren befand und ich sehr, sehr unsensibel ihr gegenüber in den ganzen Jahren war und dachte so, boah, die stellt sich aber auch an und warum, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Und wenn man dann wirklich von heute auf morgen da reinrutscht und das nicht irgendwie über ein paar Wochen, über Monate hat, sondern das eben durch die Chemotherapie und später bei mir jetzt auch durch die Ovarektomie, also ich habe auch meine Eierstöcke aufgrund meiner Genmutation entfernen lassen müssen, war ich da jetzt wirklich knallhart reinkatapultiert worden. Und das war krass. Also so auch Stimmungs-, also deswegen, ich bin sehr, sehr froh, dass mein Partner heute noch mit mir zusammen ist. Also was der da erleben musste. Ich hatte so krasse Stimmungsschwankungen. Ich hatte es überhaupt gar nicht mehr unter Kontrolle. Also ich war vorher eigentlich nie ein Mensch, der nah am Wasser gebaut war. Und auf einmal war ich eben wirklich, ich hätte nur noch heulen können, aber auch vor Freude heulen können. Also dieses von Himmel hoch jauchzend und alles ist schön und alles ist toll. Ich könnte weinen, weil alles so schön ist, bis hin zu, oh, alles ist scheiße und man kommt eben nicht mehr raus. Man hat es einfach überhaupt nicht mehr unter Kontrolle, diese Gefühlsausbrüche. Mittlerweile habe ich es unter Kontrolle und meinen Freunden, also manchmal, also wenn ich mehr Stress habe, ich merke, dass dieser Hormonhaushalt ganz, ganz viel da nochmal einwirkt. Und gerade in stressigen Phasen hängt ja wieder sehr viel mit dem Thema Cortisol zusammen. Merke ich, dass ich dann auch mit den Stimmungsschwankungen, dass es dann schon wieder mehr wird. Und dann weiß ich gleich wieder, oh, okay, wieder ein Zeichen deines Körpers. Vielleicht solltest du mal ein bisschen ruhiger machen. Dann sind deine Stimmungsschwankungen auch wieder mehr unter Kontrolle. Oder aber eben auch die Hitzewallungen waren am Anfang wirklich krass. Heute habe ich die auch ganz gut im Griff, aber ausgerechnet jetzt zum Beispiel letzte Nacht hatte ich auch wieder so nächtliche Schweißausbrüche. Furchtbar.
Ja, also. ich kann das gut nachempfinden.
Wo ich dann dachte so, ach schön, heute Nacht so. Und morgen hast du das Interview zum Thema Wechseljahre. Ist ja passend, dass du ausgerechnet heute Nacht mal wieder schön deine Schweißausbrüche hast. Wo ich dann auch wirklich immer nur ins Badezimmer nochmal kurz gehe, probiere, meine Handgelenke zu kühlen, weil ich immer das Gefühl habe, dass mich das dann wieder ein bisschen runterkühlt. Einfach nur Bettdecke runter bringt irgendwie auch nichts, oder?
Also der coolste Tipp, den ich mal gehört habe, ist, sich eine Wärmeflasche mit eiskaltem Wasser zu füllen und irgendwie so neben das Bett zu legen. Und wenn dann so eine Attacke kommt, also habe ich selbst nicht ausprobiert, weil ich hatte das nachts nicht so extrem stark. Aber da habe ich gedacht, ja, das vielleicht ist das was, wenn man gerade mal wieder in so einer Phase ist, ne, so das mal auszuprobieren.
Dann muss man nicht extra aufstehen und ins Badezimmer gehen, um sich kaltes Wasser über die Hände laufen zu lassen. Ja. Wäre vielleicht ganz praktisch, schöner Tipp.
weil sonst schläft man ja üblicherweise jetzt nicht neben dem Kühlschrank, ne? Sonst könnte man ja auch mal einen Kühlpad schnell holen oder ja, so und sich das auf die Handgelenke legen. Ja, hast du, also Cortisol hast du eben genannt, eines der Stresshormone, ja, sprechen wir ja auch immer wieder hier in diesem Podcast drüber, wie die Hormone miteinander wirken und sich beeinflussen. Und wenn das Stresshormon Cortisol am Arbeiten ist, weil wir eben Stress haben, dann legt das alles andere lahm und deshalb ist das Hormonsystem eben auch noch mehr durcheinander. Hast du festgestellt, dass je mehr du auf deine Ernährung achtest, dass das Auswirkungen dann auch auf das Hormonchaos hat?
Wahnsinnig. Also es hat einen riesengroßen Einfluss. Also gerade das Thema Ernährung auf den Hormonhaushalt, auch auf diese ganzen Wechseljahresbeschwerden, kann ich mich wirklich ein Stück weit glücklich schätzen, wenn ich eben von anderen Krebsbetroffenen oder eben aber auch, wenn ich mich jetzt mit Frauen in den Wechseljahren austausche, was ich da immer alles höre, kann ich mich da sehr, sehr glücklich schätzen. Also gerade eben, wenn es auch um das Thema Gewichtskontrolle geht, ich habe, seitdem ich diese Wechseljahresbeschwerden habe, ich habe vielleicht 2-3 Kilo zugenommen. Und das war es für mich. Und das kriege ich eben mit der Ernährung ganz gut unter Kontrolle, weil man natürlich eben auch mit den richtigen Lebensmitteln und den richtigen Nährstoffen ja seinen Stoffwechsel aktiv unterstützen kann. Es ist ja immer so, dass sozusagen der Stoffwechsel wird ja langsamer, aber wir können den Stoffwechsel ja auch wieder aktiv bei seiner Arbeit unterstützen, sei es eben über die Ernährung, sei es aber eben auch Bewegung. Und da kann man wahnsinnig viel machen. Und da merke ich eben schon den Unterschied, wenn man die richtigen Tools kennt und weiß, wo man dann vielleicht an den richtigen Stellschrauben drehen kann. Also wie wieder das Thema Kohlenhydrate, vorhin meinte ich ja gerade, dass auch Gemüse wie Kartoffeln oder Süßkartoffeln auch gute Kohlenhydrate sind. Und gerade in den Wechseljahren bekommen die einem natürlich viel, viel besser, als wenn man zum Beispiel Weizen zu sich nimmt. Also da merke ich auch schon mal so einen großen Unterschied und das kriege ich auch immer wieder zurückgespielt.
Aber man muss ja auch dazu sagen, du kannst ja auch keine Hormonersatztherapie machen, ne? Weil wer einmal die Diagnose Brustkrebs bekommen hat, der darf das ja nicht, weil
beziehungsweise weil, bei mir,
das kannst du besser genau, erklären
also
als ich.
Ich nehme ja das ganze Gegenteil zu mir. Also ich befinde mich in der Antihormontherapie. Also das heißt, ich nehme aktiv immer noch jeden Tag Tabletten ein, die Östrogenproduktion bei mir blockieren. Also das heißt, wenn ich jetzt Hormone zu mir nehmen würde, dann mache ich ja genau das Gegenteil. Nee, also ich nehme wirklich nochmal, obwohl ich auch keine Eierstöcke mehr habe, zusätzlich noch Medikamente ein. Die muss ich wahrscheinlich jetzt auch noch, also nehme sie schon seit 5 Jahren ein, muss sie wahrscheinlich aber noch mindestens 2 Jahre, vielleicht sogar 5 Jahre einnehmen, die eben diese Östrogenproduktion komplett einhemmen und natürlich eben auch schon wieder mit diversen Nebenwirkungen ja einhergehen.
Und deshalb ist es bei dir umso wichtiger, dass du mit allen anderen Dingen, die du zur Verfügung hast, nämlich mit der Ernährung in erster Linie, aber auch über mit Entspannung, mit Bewegung und so weiter, schaust, was du da mit regeln kannst oder was du da dir Gutes tun kannst.
Korrekt, also das ist eben so diese richtige Balance. Und da geht es auch zum Beispiel in meinem ersten Buch viel drum, dass es eben nicht nur die Ernährung ist. Also man kann sich ja noch so gut und gesund ernähren, aber dass eben auch so Themen wie Bewegung eine wahnsinnig große Rolle spielen. Aber zum Beispiel auch das Thema Atmung, was wir ja immer sehr, sehr gerne vergessen, ist genauso wichtig wie eben aber auch mentales Entschlacken oder aber auch, was gern vergessen wird, das Thema Trinken. Genügend Wasser zu trinken, wo gar nicht mehr so oft drüber gesprochen wird und es selbstverständlich ist. Aber wenn ich dann doch mal nachhorche, trinken die meisten immer noch viel zu wenig. Und mit Trinken ist ja eben auch nicht dieses ganze Zuckerwasser gemeint, sondern wirklich mal einfach bewusst mehr Wasser trinkt.
Ja, ich kann mich da direkt einreihen. Ich habe meine Wasserflasche hier auch direkt stehen. Wir haben ja auch vorher, bevor wir aufgezeichnet haben, hier noch kurz drüber gesprochen. Ja, ganz wichtiger Punkt, ne? Ganz wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird. Und das Atmen finde ich ja auch immer wieder spannend. Ne? Das hast du mir vorhin ja auch schon mal gesagt. Warum achten wir, oder andersrum, wieso müssen wir daran erinnert werden, gut zu atmen? Wie siehst du das? Hat das auch mit dem Stress zu tun, weil wir so durchs Leben hetzen? Oder woher kommt das, dass wir das irgendwie scheinbar ein Stück verlernt haben?
Ja, also weil wir es, glaube ich, wirklich verlernt haben, weil in unserer stressigen Gesellschaft wird eben nebenher geatmet, aber man achtet ja gar nicht mehr bewusst auf seine Atmung. Eigentlich ist es total wichtig, wirklich in seinen Bauch hier einzuatmen. Also jeder, der jetzt mal zuhört, kann ja mal wirklich gucken, wenn er atmet, ob er wirklich nur eben sozusagen im oberen Bereich bis zur Brust atmet oder ob er wirklich bis in den Bauch hineinatmet, weil genau da, also der Körper braucht ja diesen ganzen Sauerstoff zum Arbeiten. Und wenn wir eben immer nur so diese Schnappatmung haben und immer nur kurz atmen, kann der Körper damit ja gar nicht weiter nicht genügend arbeiten. Das ist genauso wie diese ganzen wichtigen Nährstoffe, die wir über Lebensmittel zu uns nehmen, ist eben Sauerstoff auch ein wahnsinnig wichtiger Nährstoff und wir achten nicht mehr bewusst darauf. Und das probiere ich dann wirklich, wenn ich auch mal wieder einen stressigen Tag hatte, mir abends nochmal Bewusstsein dafür zu nehmen, mal zur Ruhe zu kommen. Oder ich merke auch, wenn ich Schlafprobleme habe, wenn ich dann diese 4-7-8 Atmungsübung mache, ich kann dann auch wieder gleich viel, viel besser einschlafen und merke, wie es meinem Körper gut bekommt. Aber wenn man eben einfach irgendwann nur so gestresst ist und manchmal auch so schnell redet wie ich, merkt man auch, okay, sollte zwischendurch vielleicht auch mal wieder ein bisschen atmen. Aber wie ich ja schon mehrfach jetzt gesagt habe, das Bewusstsein ist ja schon mal die erste Lösung, ist ja schon mal der erste richtige Weg zur Besserung.
Der erste große Schritt. Und jetzt fragen sich sicherlich einige Hörerinnen, was ist die 4-7-8 Atmung?
Ah, ja, kann ich kurz nochmal erklären. Also es geht darum, dass man sozusagen auf 4 Sekunden, also man zählt bis 4 und atmet ein, hält dann 7 Sekunden lang die Luft an, also man zählt dann bis 7 und dann atmet man mit 8, also sozusagen 8 Sekunden lang, also man zählt bis 8 wieder aus. Und da passiert es dann ja automatisch, dass man wirklich in den Bauch einatmet. Also wenn es einem wirklich schwer fällt, darauf zu achten, in den Bauch einzuatmen, hilft eben immer dieses 4-7-8, also dass man wirklich viermal, also bis 4 zählt, einatmet, bis 7 zählt, Luft anhält, bis 8 zählt und ausatmet.
Und wenn ihr das nicht schafft, dann könnt ihr euch dahin trainieren. Und genau. Dann hat man eben am Anfang vielleicht die 4-5-6 Atmung oder so und schaut dann, dass man so von Tag zu Tag ein Stück weiterkommt und dann dauert das auch gar nicht lange, so erfahrungsgemäß, bis man dann da tatsächlich ist. Also das finde ich auch ganz erstaunlich, wie schnell das dann auch geht, wenn man da mal so ein bisschen drauf achtet und das bewusst macht.
Und wie gut es einem einfach tut. Ja.
Das ist wahr. Caro, du bist Brustkrebsaktivistin. So bezeichnest du dich auch selbst. Und da fragt man sich natürlich, was macht denn eine Brustkrebsaktivistin, außer den eigenen Instagram-Kanal und den Blog betreiben und in so tolle Podcast-Interviews hier zu kommen und unsere Hörerinnen aufzuklären und zu inspirieren.
Ja, als Brustkrebsaktivistin ist es mir wichtig, über das Thema Brustkrebs aufzuklären. Einfach darüber zu sprechen, was in den letzten Jahren ja eigentlich mehr und mehr passiert. Als ich damals die Diagnose hatte, war Brustkrebs noch so ein bisschen ein Tabuthema. Es haben noch nicht viele Menschen darüber gesprochen, auch über Social Media kaum. Und da war ich eben wirklich mit ein paar anderen Damen sozusagen eine Vorreiterin, die eben wirklich öffentlich darüber gesprochen hat. Also ich habe auch ein Brustkrebstagebuch auf meinem Blog gehabt. Also habe ich immer noch, also das heißt, da kann jeder gerne nochmal vorbeischauen, wo ich wirklich die Menschen monatlich mitgenommen habe, wie es eigentlich wirklich ist, an Krebs zu erkranken und dass das kein Zuckerschlecken ist. Und es war für mich damals ein Stück weit eigentlich erstmal eine Verarbeitung, weil ich fand es schwierig, darüber zu sprechen, aber ich fand es einfacher, darüber zu schreiben. Und habe dann aber eine riesengroße Resonanz bekommen und merkte, okay, es gibt mir total viel zurück. Ich finde auf einmal Gleichgesinnte, aber ich kann anderen Menschen damit helfen und kann vor allem auch gerade die jüngeren Menschen aufklären und dafür sensibilisieren. Und dass mehr darüber gesprochen wird, dass mehr Menschen zur Vorsorge gehen, mehr auf sich Acht geben. Also ich habe heute Morgen erst wieder in einem Post gesehen, dass jetzt eine neue Studie herauskam, dass seit 1990 die Krebsraten bei jungen Menschen um 80% gestiegen sind. Also die Frauen werden ja auch immer jünger. Und deswegen ist es ja eben nicht nur, dass man wirklich im Alter ab den Wechseljahren darauf achtet, sondern vielleicht auch mal guckt, wie geht's eigentlich den Kindern, dass man auch seine Kinder vielleicht aufklärt, weil teilweise, ich habe schon so viele junge Frauen kennengelernt, die mit Anfang 20 diese Krebsdiagnose hatten. Und deswegen ist es eben wichtig, zu sensibilisieren, aufzuzeigen, dass es dieses Thema gibt und dass das kein Alter kennt und dass es wichtig ist, seine Gesundheit wirklich selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich gehe regelmäßig zur Vorsorge, dass ich wirklich 1-2 Mal zu meiner Frauenärztin gehe. Also das heißt, jeder, der vielleicht hier gerade beim Podcast-Interview reinhört und merkt so, oh, ich war dieses Jahr vielleicht noch gar nicht bei meinem Frauenarzt oder meiner Frauenärztin, dann ist der gerne angehalten, mal einen Termin zu machen und mal zu schauen, wirklich zur Kontrolle zu gehen. Da geht es ja nicht nur darum, sich vielleicht ein Rezept für irgendwie ein Medikament zu holen, sondern es geht wirklich um die Kontrolle, dass mal einer rüberguckt, aber genauso gut, dass man wirklich zu Hause einmal im Monat seine Brust selbst abtastet. Kostet nicht viel Zeit, kann man einfach auch mal unter der Dusche machen. Ist auch eine schöne Achtsamkeitsübung, finde ich immer wieder, weil man ja einfach guckt, ist eigentlich ein Monat später immer noch alles genauso, wie es vorher einmal war, und ein Gefühl für seinen Körper zu bekommen. Und da kann man wirklich sehr viel selbst in die Hand nehmen. Und ich finde es total wichtig, da aufzuklären, weil, ja, wie ich ja bereits zu Beginn des Podcasts erzählt habe, wäre ich nicht rechtzeitig zum Vorsorgetermin gegangen, könnte ich diese Geschichte hier gar nicht mehr erzählen. Und deswegen möchte ich das sozusagen aus meiner Erfahrung, meiner Unwissenheit, und hätte ich meinen Freund damals nicht gehabt, dass andere da besser reagieren und sich nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit für diesen Arzttermin, sondern da wirklich rechtzeitig hingehen, weil es ist nichts Schlimmes, es gehört einfach dazu. Wenn man eben Brustkrebs rechtzeitig erkennt, sind die Heilungschancen sehr, sehr gut. Wenn es aber zu spät erkannt wird, sind die Heilungschancen eben nicht so gut. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen und eben zu schauen, was man selbst machen kann. Oder vielleicht aber auch offen darüber zu sprechen mit seiner Familie. Weil ich zum Beispiel auch die Genmutation habe, also das BRCA1, die BRCA1-Genmutation, die zum Beispiel auch Angelina Jolie hatte und damals ja sehr stark in der Presse war, weil sie sich ja das Brustgewebe entfernen lassen hat und auch die Eierstöcke, was ich beides auch gemacht habe, weil ich damit eben das Risiko weitestgehend reduzieren konnte. Weil durch diese Genmutation hatte ich eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens am Brustkrebs zu erkranken. Und wenn man natürlich von dieser Genmutation weiß, kann man natürlich eben vorsorgen. Also man kann natürlich eben die drastische Maßnahme machen und sagen, okay, ich lasse mein Brustgewebe entfernen. Aber man hat natürlich auch ganz, ganz andere Vorsorgeuntersuchungen, wenn man bestätigt bekommen hat, dass man diese Genmutation hat. Und deswegen würde ich eben immer jedem dazu raten, mal ein bisschen zu horchen, ob in der Familie vielleicht schon der ein oder andere Fall an Brustkrebs, Eierstockkrebs, aber auch Prostatakrebs bei den Männern hängt sehr stark miteinander zusammen. Und ob vielleicht so eine Genmutation auch in der eigenen Familie aufgetreten ist und sich dahingehend einfach mal prüfen zu lassen.
Ganz, ganz viel Aufklärung, die du hier heute für unsere Hörerinnen machst, Caro. Vielen lieben Dank. Und was du ja auch machst, du unterstützt auch immer mal wieder so Aktionen, die von außen an dich herangetragen werden. Jetzt in Kürze gibt es der Oktober, der ist ja der Brustkrebsmonat. Da finden ja meistens wirklich viele Aktionen. Also schaut euch da ruhig mal um, wo ihr auch selber vielleicht unterstützen könnt oder euch selber informieren könnt. Auch noch mehr findet ja vieles statt. Unter anderem die sogenannte Pink Style Tour. Da bist du auch involviert. Caro, was ist die Pink Style Tour und was machst du dabei?
Die Pink Style Tour ist was ganz, ganz Schönes und sagen ja das erste Jahr, und ich hoffe, dass es noch ganz, ganz viele weitere Jahre geben wird, weil bei der Pink Style Tour geht es darum, die Frauen während, aber vor allem auch nach der Krebsdiagnose anzusprechen, weil das viele eben, was vielen nicht bewusst ist, ist, dass natürlich bei einer Brustkrebsdiagnose, wenn man in der Therapie ist, nach der Therapie nicht gleich wieder alles so ist, wie es einmal war, sondern man fühlt sich trotzdem erstmal lost und ist alleingelassen und nichts ist mehr so, wie es mal war. Wie ich ja auch schon gut, glaube ich, in diesem Podcast hier erläutert habe. Und so muss man sich auch wieder ein bisschen neu finden und neu entdecken, weil man eben auch äußerlich anders aussieht. Man sieht aber auch innerlich anders aus. Und die Pink Style Tour greift genau da ein und möchte die Frauen ja abholen und an einem schönen Tag zusammenbringen. Also es gibt ein Event in Hamburg und aber auch in Berlin, wo jeweils 20 Frauen teilnehmen können und sich umstylen lassen können. Also sie kriegen ein komplettes Makeover mit schönen Klamotten, Make-up. Und dürfen sich einfach wieder ein bisschen neu entdecken und kriegen da eine schöne Beratung an die Seite. Und es ist ein schöner Tag, um sich auszutauschen mit anderen Frauen, die Gleiches durchgemacht haben. Aber eben auch, ja, sich wieder ein bisschen neu zu finden und zu schauen, wer bin ich heute? Und das finde ich total super, dass die beiden Mädels das da unterstützen. Und unterstütze das dann selber auch gern, bin in Hamburg mit dabei und erzähle so ein bisschen über meine persönliche Geschichte, möchte ein bisschen Mut machen, möchte den Frauen neue Impulse mitgeben und zeigen, dass sie da eben nicht so komplett auf sich alleine gestellt sind und dass wir ja leider mittlerweile sehr, sehr viele Frauen sind und also uns da gegenseitig unterstützen können. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr.
Großartige Aktion, wie ich finde. Also ganz toll auch, dass du das hier erzählst und dass du dabei bist, dass du sowas unterstützt. Und du hast eben gesagt, und das würde ich jetzt gerne mal so zur Abschlussfrage machen, weil uns läuft hier tatsächlich die Zeit davon. Ja, es ist hochinteressant mit dir und ich denke auch für unsere Hörerin sehr, 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 sehr spannend. Du hast gesagt, Frauen, die die Diagnose Brustkrebs bekommen, fühlen sich oft so lost, so alleine gelassen. Dafür sind solche Aktionen einerseits gut. Was kannst du denn mitgeben? Weil es ist ja, man sagt, ich glaube aktuell, jede 10. Frau erkrankt in ihrem Leben irgendwann an Brustkrebs.
Jede 8.
Frau.
Ist
ja auch eine wirklich, jede 8. sogar inzwischen. Okay, das sind wirklich, wirklich viele Menschen. Und wenn wir uns so umgucken und unsere Kolleginnen, unsere Freundinnen angucken und dann kann man mal durchzählen, die Verwandten, die weiblichen Verwandten anschauen. Was würdest du denn sagen aus der Sicht einer Betroffenen, was hilft denn am besten, wenn wir jemanden um uns rum haben, der diese Diagnose bekommt? Weil ich glaube, dass viele auch sich unsicher fühlen. Was kann ich denn tun? Was tut denn gut und was ist vielleicht eher nicht angebracht? Was hätte dir noch mehr geholfen?
Ja, einfach und auch banalste Tipp überhaupt ist, offen darüber reden. Denn es klingt so einfach, aber ich habe selbst erlebt, dass es natürlich für viele schwierig ist, offen über dieses Thema zu sprechen. Also weil viele eben auch ein bisschen eingeschüchtert sind und ja nicht wissen, wie sie mit der Person auf einmal umgehen sollen. Man hat Angst, das Falsche zu sagen. Aber ich finde es noch viel, viel schlimmer, gar nichts zu sagen. Und das habe ich so für mich mitgenommen. Es ist viel wichtiger, vielleicht dann auch offen zu sagen, du, mich hat deine Diagnose auch total stark getroffen. Mir fehlen einfach die richtigen Worte. Und was kann ich denn jetzt für dich machen? Und wie kann ich dich vielleicht supporten? Das ist viel, viel wichtiger, sich wirklich anzubieten, zuzuhören, miteinander zu reden und vielleicht auch nicht unbedingt in Mitleid zu versinken der Person gegenüber oder 1000 Ratschläge zu erteilen und zu sagen, ja, meine Tante zweiten Grades hatte das auch, die hat dies und das. Solche Dinge helfen dann in diesem Moment einfach nicht. Aber vielleicht wirklich zuzuhören und ehrlich zu fragen, wie kann ich unterstützen? Kann ich dich vielleicht zur Chemotherapie begleiten, dorthin fahren? Kann ich dich irgendwie im Haushalt unterstützen? Soll ich die Kinder nehmen? Soll ich den Hund nehmen? Soll ich dir was zum Essen kochen? Oder gerade wenn du im Krankenhaus ist, vielleicht was Leckeres, Gesundes, nährstoffreiches Essen vorbeibringen. Das sind so Dinge, die mir sehr, sehr stark geholfen haben und wahrscheinlich vielen Frauen ja zugutekommen würden, wenn man da ein bisschen mehr Feingefühl manchmal hat und einfach offener ist und nicht so ängstlich dem ganzen Thema gegenüber.
Also die Angst, das falsch zu machen, abzulegen und offen auf die Person zuzugehen und zu fragen. Ne? Also das finde ich, das Zuhören, ja, das ist wahrscheinlich noch so das Naheliegendste, aber dann wirklich auch zu fragen, was kann ich tun für dich, was wünschst du dir und Dinge anzubieten. Und das klingt nach so banalen Dingen, aber wahrscheinlich ist auch das genau das, was dann auch unterstützt zum einen und wahrscheinlich auch Sicherheit gibt, oder? Zu wissen, da sind die Freunde, die Familie, die sind da für mich.
Ja, einfach zu wissen, ich habe meine Freundinnen im Hintergrund und sie fühlen sich nicht überfordert. Und ich hatte eben auch Freundinnen, die mit der ganzen Situation überfordert waren, die nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten, die sich dann eben entfernt haben. Aber auf der anderen Seite kamen eben auf einmal Freundinnen, bei denen man seit Jahren nichts mehr von denen so richtig gehört hatten, und die das mitbekommen haben und sich auf einmal angeboten haben, vor der Haustür standen und sagen, Caro, also wir haben uns zwar Ewigkeiten nicht gehört, aber ich bin für dich da. Was kann ich tun? Und das ist eben so wichtig zu wissen, dass man da genügend Personen im Hintergrund hat, die einen in jeglicher Hinsicht den Rücken stärken.
Nicht nur die Löwen in sich finden, sondern eine ganze Löwenfamilie finden, wo man weiß, die sind auch da, die sind
genau.
Auch stark.
Genau, ein Löwe alleine kommt da auch nicht klar.
Liebe Caro, ich danke dir von Herzen für dieses offene Gespräch. Danke, dass du uns mitnimmst, dass du deine Erfahrungen teilst und danke für deine Arbeit auch wirklich als Aktivistin, dass du aufklärst, dass du rausgehst. Ich finde das ganz, ganz großartig. Haben wir was vergessen? Fällt dir noch was ein? Hast du noch was auf dem Herzen, was dir ganz wichtig ist, an unsere Hörerinnen noch weiterzugeben?
Ich denke, dass wir wirklich in diesem Podcast alles zusammengefasst haben. Ich hoffe, dass es gut rausgekommen ist, dass jeder vielleicht nachdem, wenn er jetzt noch bis jetzt gehört hat, so ein bisschen achtsamer mit sich selbst umgeht, auf sich aufpasst, einen Vorsorgetermin gemacht hat und vielleicht beim nächsten Einkauf auf genügend Obst und Gemüse achtet, dann bin ich schon glücklich.
Sehr gut. Und ansonsten schaut ihr rüber zu Caro auf ihren Blog, schaut euch die Bücher an, holt euch die Bücher und lasst euch auf dem Instagram-Kanal von ihr inspirieren. Vielen Dank, liebe Caro. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sag mal einfach bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.